SWR Kultur. Glauben.
Vor 40 Jahren, Landkarte ist es drin, Ham City, das ist klar. Aber ganze Welt ist es nichts sehen oder nichts gehört im Ham, wo. Aber jetzt ist im ganzen Welt, weiß ich Ham. Ganze Welt, überall, Kanada oder Indien oder so ist Ham. Ah, das ist Tempel. So was.
Als Sohn bin ich sehr stolz auf meinen Vater, dass er sowas errichten konnte hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite als Hindu bin ich sehr stolz darauf, weil wir hier einen Platz haben, wo wir unsere Religion ausüben können.
Heilige Orte. Wo Kamachi wohnt, der Hindu-Tempel von Hamm. Von Benedikt Schulz.
Ein Industriegebiet im Osten der Stadt Hamm in Westfalen, im Stadtbezirk Üntrop. Es ist früher Abend und es ist wenig los. Nur gelegentlich rauscht noch ein LKW die Straße entlang.
Und hier, inmitten dieses Gewerbegebiets, befindet sich ein heiliger Ort. Der zweitgrößte Hindu-Tempel Europas, der Sri Kamachi Ampal-Tempel. Das mehr als 700 Quadratmeter große Gebäude strahlt in zahllosen Farben. Besonders heraus sticht der knapp 20 Meter hohe Gopuram, ein spitz zulaufender Turm über dem Eingangstor. Eine architektonische Besonderheit, die man vor allem in Südindien findet. Und wie fast immer bei Hindu-Tempeln gilt, es lohnt der Blick aufs Detail.
Wenn Sie mal ganz genau darauf zugehen und sich das angucken, dann ist das schon erstaunlich. Vor allen Dingen, das ist auch alles Handarbeit.
Ulrich Kroker ist im Sri Kamachi Ampal-Tempel seit vielen Jahren verbunden, hat die Entstehung der Gemeinde in Hamm fast von Beginn an eng begleitet. Aus Neugier, wie er sagt. Regelmäßig führt der ehemalige Lehrer aus Hamm Besuchergruppen durch den Tempel.
Diese ganzen Figuren sind Handarbeit gemacht, hier vor Ort, und zwar von indischen Kunsthandwerkern, die die Formen gestalten und die auch die Formen bemalen, ohne dass die einen Zettel vor der Nase haben, sondern aus ihrem Wissen heraus das gestalten. Also es ist in dem Sinn keine individuelle künstlerische Darstellung, sondern es ist eine traditionelle Darstellung, deren Kenntnis aus der Familie, wie dann so eben im Grunde genommen vom Urgroßvater auf den Großvater, auf den Vater vererbt worden sind, die Kenntnisse, die dann jetzt hier angewendet werden.
Der Tempel selbst gleicht an diesem frühen Abend allerdings noch ein wenig einer Baustelle. Sowohl der hohe Gopuram als auch der dahinterliegende, etwas niedrigere zweite Turm, der Vimana, sind eingerüstet. Denn genau alle 12 Jahre, so will es das Ritual der heiligen Renovierung, wird der Tempel saniert, werden vor allem Schäden an den Reliefs ausgebessert und Farben erneuert. Inzwischen glänzt der Tempel zwar wieder in voller Farbenpracht, doch an diesem Abend, Anfang Mai, sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen, sind es noch einige Wochen bis zur großen Wiedereröffnung. Besucher werden begrüßt von gut 1 Meter hohen Statuen, Darstellungen des Gottes Shiva.
Und das sind, wenn man sich das so anguckt, doch ziemlich heftig wirkende Figuren. Diese Glubschaugen, dann diese Tatzen hier, diese Beißzähne. Und das sind offensichtlich traditionell Figuren oder Wesen, die das Böse abhalten. Es soll eine Darstellung des Gottes Shiva sein. Bei dem gibt es ja so 63 verschiedene Erscheinungsformen. Da kann also sowas dann auch dabei sein.
Beeindruckend ist auch ein Gebäude gegenüber vom Tempeleingang. Das hat nur eine sehr kleine Grundfläche von wenigen Quadratmetern. Dort ist der Prozessionswagen untergebracht, der einmal im Jahr zum großen Tempelfest herausgefahren wird. Da dieser Wagen aber schätzungsweise 10 Meter hoch ist, handelt es sich hier um die vielleicht höchste Garage von Nordrhein-Westfalen.
Auf der anderen Seite dieser Garage prangt das überlebensgroße Bild eines Mannes. Daneben Schrift in unterschiedlichen Sprachen. Es ist der Mann, der diese Gemeinde vor rund 4 Jahrzehnten gegründet hat. Arumugam Paskaran, der sich als Priester inzwischen Shiva Sri Arumugam Paskara Kurukal nennt. Wobei der Zusatz Kurukal ganz einfach Priester meint.
Da sehen Sie ihn in voller Größe. Er brauchte diese Fläche, um seine Biografie unterzubringen. In Tamil, in Englisch und in Deutsch. Und es ist natürlich auch eine Art der Selbstdarstellung und des Anspruchs, wenn man so will, auch. Die Gemeinde nennt sich ja Hinduistische Gemeinde Deutschland. Und das signalisiert ja dann doch ein bisschen, wir sind so die Vertretung. Sie haben eine besondere Position, da sie eine Körperschaft öffentlichen Rechts sind. Und da kommt auch so ein gewisser Anspruch ein bisschen heraus. Wo ist der Priester? Ist er da reingegangen? Okay. Aha, gut. Aha, ins Büro. Gut, dann gehen wir hinterher.
Angefangen hat alles damit, dass ein junger Mann aus Sri Lanka seine Heimat verlassen hat, um im nahegelegenen indischen Bundesstaat Tamil Nadu ein Priester zu werden. Unter anderem im Kamakshi Amman-Tempel in der Stadt Kanchipuram, einem der bedeutendsten Zentren der Verehrung der Göttin Kamakshi, die dort meist Kamakshi genannt wird. Und in dieser Zeit brach in seiner Heimat Sri Lanka ein furchtbarer Bürgerkrieg aus. Mehr als ein Vierteljahrhundert hielt dieser blutige Konflikt im Inselstaat vor der Küste Indiens an.
Meine Mutter, Vater gesagt, nicht leben hier, du irgendwo in Europa oder anderen Land gehen. Deshalb dann nicht kommen hier.
Arumugam Paskarans Ziel war eigentlich Paris. Doch das Schicksal führte ihn über Hamm. Denn im Zug traf Arumugam Paskaran zufällig einen Mann aus seiner Heimat. Und der gab ihm nicht nur etwas zu essen, sondern fragte ihn, warum nach Paris fahren? Warum bleibst du nicht hier?
So wird wir hier bleiben. Ich bin immer hier, nicht im anderen Ort oder anderen Land gehen.
Dass aus dem jungen Mann aus Sri Lanka ein Priester werden würde, war wiederum kein Zufall. Denn das Priesteramt hat Tradition in seiner Familie. Bereits sein Vater und Großvater seien Priester gewesen, berichtet Arumugam. Und sein Sohn, in Hamm geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, geht derzeit ebenfalls die ersten Schritte auf dem Weg der Priesterlaufbahn im Tempel, den sein Vater in Westfalen begründet hat.
Der Anfang war allerdings bescheiden. Was heute ein weltberühmter Tempel ist, hat klein angefangen. Mit einem winzigen Gebetsraum im Keller eines Heims für Asylbewerber im Westen von Hamm. In den 80er Jahren kommen Zehntausende Tamilen, die ebenfalls vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka geflüchtet waren, nach Deutschland. Und die haben Bedarf an spiritueller Begleitung, an Pujas, Gottesdiensten. Und Arumugam Paskara Kurukal stillt diesen Bedarf. Zunächst im Keller, dann, als immer mehr Menschen kommen, zeitweise in den Räumen einer umfunktionierten Kegelbahn.
Er hat nämlich im Grunde genommen hier auch junge Menschen getroffen, die geflohen waren. Und hat so etwas wie, sagen wir mal, so ein Zentrum im Hammer Westen gebildet. Hat Gottesdienste gemacht und so etwas. Also im Grunde genommen gar nicht mal die Planung, ich baue hier so einen Tempel, sondern überhaupt ein Leben miteinander.
Bald wird die Gemeinde größer, kommen immer mehr Hindus. Vor allem Tamilen aus ganz Deutschland nach Hamm. Was in den 90er Jahren für Unruhe und teils fremdenfeindliche Töne in der Stadt sorgt. Es folgen Beschwerden über Ruhestörung angesichts der regelmäßigen Pujas und der jährlichen Prozession, bei der tausende Hindus durch den Hammer Westen ziehen.
Und es ist dann viel später erst der Gedanke gekommen, nach 8 Jahren im Endeffekt, dass der Priester gesagt hat, aus praktischen Gründen auch, ich will einen Tempel bauen.
Keine Planung vorher. Ich nicht geplant, hier einen Tempel bauen. Das ist klar.
Seit inzwischen fast einem Vierteljahrhundert steht der Tempel nun an Ort und Stelle. Im Juli 2002 wurde er eingeweiht. Für den Ort, ein Industriegebiet, sprachen in erster Linie praktische Gründe.
Wenn wir bauen in Stadtmitte, das ist sehr stört. Wenn Klingel, Sounds und Trommel laut, deshalb. Dann suchen irgendwo Ruheplätze. Denn ich fragte im Stadtamt, bitte, ich möchte einen Tempel bauen, aber geben Sie einen Grundstück irgendwo, Denn die zeigen drei Grundstücke. Denn ich akzeptiere dieses Grundstück. Weil hier nie ist das Autobahnanschluss und Industrie-Area. Ab 16 Uhr keine Probleme hier, Parkplatz oder laut.
Dass der Datteln-Hamm-Kanal nur ca. 300 Meter entfernt liegt, sprach ebenfalls für den Standort. Weil der Kanal so für rituelle Waschungen genutzt werden konnte. Inzwischen nutzt die Gemeinde aber dafür einen eigens angelegten Teich.
Dass es ihn ausgerechnet in das eher unspektakuläre Hamm verschlug, je nach Sichtweise war das ein großer Zufall. Oder, so sieht es der Priester, eine Fügung. Gefügt von der Göttin Kamachi, deren Bild er auf der langen Reise nach Europa im Gepäck hatte.
Ich verneige mich vor der Göttin. Die besteht aus Mantra, die die Buchstaben des Alphabets verkörpert und deren Gestalten die Planeten sind. Ich verneige mich vor der großen Göttin, der Mutter, der höchsten Herrin, die die aufgewühlten und rastlos bewegten Schwingungen der Zeit besänftigt.
Die Göttin Kamachi hat viele Namen, je nach Region und Epoche. Man kennt sie unter dem Namen Kamakshi, Tripurasundari, Durga, Lalita und vielen, vielen weiteren Namen. In der Schrift Lalita Sahasranama über die 1000 Namen der Göttin Lalita werden sie aufgezählt. Ein Text entstanden vermutlich irgendwann nach 600 nach Christus.
Dass er mal sieht, wie das Ganze hier leuchtet, wenn Licht angemacht wird. Das können wir nachher wieder ausmachen. Also das ist hier zum Beispiel der Hauptaltar, der Kamaji. Der ist jetzt zu.
Im Innern des Tempels finden sich mehrere Schreine oder Altäre aus Stein, bunt bemalt, verziert mit filigranen Mustern, versehen mit unzähligen Darstellungen verschiedener hinduistischer Gottheiten.
Wenn man mal von dem Turm ausgeht, der Turm ist eigentlich, der große zumindest, eine Nachgestaltung eines Bergs, der in Tibet steht, heißt Kailash und wird verstanden als der Wohnort des Gottes Shiva auf Erden. 6000 Meter hoch, unser Türmchen ist 17 Meter hoch, aber Wohnort. Und wenn Sie den Turm sich angucken, dann werden Sie wir haben zwei Türme, ungefähr 178 Figuren sehen, die in 5 Etagen aufgebracht sind. Da gibt es Türpfosten, da gibt es Fenster und so weiter. Also dieser Gedanke, dieses Bild Wohnen ist da festgehalten worden. Und wenn Sie fragen, was ist für die Gläubigen denn dieser Tempel? Es ist ein Haus, in dem die Götter wohnen oder der Geist der Götter wohnt. Wenn wir diesen Wohnortsgedanken wieder aufnehmen, dann ist das Apartment. Aber wir sind in einem sakralen Raum. Und da sagt man nicht Apartment, sondern man sagt Schrein oder Altar.
Im Zentrum des Tempels steht der Hauptaltar der Göttin Kamachi. Ein rund 15 Quadratmeter großer Schrein aus Stein. Quasi ein Tempel im Tempel. Doch das Tor zu diesem Schrein, den normalerweise nur Priester betreten dürfen, ist derzeit verschlossen.
Und man kann sich natürlich vorstellen, dass da irgendwann auch mal saniert werden muss und so weiter. Und jetzt geht das peu à peu alles. Jetzt ist der Hauptaltar dran.
Die Duschen in den Schreinen dienen rituellen Waschungen. Eine Besonderheit des Tempels in Hamm, die in Indien selbst eher unüblich ist. Ein paar Meter rechts vom großen Kamachi-Schrein steht derzeit ein improvisierter Verschlag aus Brettern, quasi eine göttliche Notunterkunft.
So, alle Gottes ist hier.
Gotteshaus ist dieses Stückchen, das ist das Behelfsheim, in dem die Götter untergebracht sind jetzt, die aus den Altären herausgenommen worden sind und dort untergebracht sind. Und da wird auch der Gottesdienst gehalten und alles andere ist leer.
Ganesha, Shiva, Murga, Narayana, die Planetengott, so alle.
Kleine Götterstatuen stehen nebeneinander aufgereiht. Dazwischen immer wieder kleinere Opfergaben. Blüten, Bananen, Kokosnüsse.
Das Salatöl dazwischen steht, darf Sie nicht wundern. Es ist eigentlich das Material, mit dem man Tempel erleuchtet hat. Das ist die heilige Kuh, die abgebildet ist.
An den Wänden des Tempels hängen zahlreiche Bilder. Detaillierte, farbenprächtige Darstellungen mythologischer Ereignisse und theologischer Gedanken.
Die heilige Kuh, die eine Besonderheit darstellt, die ein Sitzort auch für Götterfiguren da ist, die ein Symbol für Gewaltlosigkeit ist. Und sie wird immer gezeigt, in diesem Zusammenhang hier mit einem Kalb. Sie gibt also Leben weiter und das ist das Entscheidende dieser heiligen Kuh eigentlich auch. Die hat auch verschiedene Formen und verschiedene Funktionen erlebt. Sie ist politisches Zeichen geworden, dann in der Neuzeit im Endeffekt in der Absetzung zum Islam und so weiter. Aber vorher ist es eben ein Wesen, das in den heiligen Schriften schon, in den ältesten Schriften, im Rigveda, da taucht sie schon auf. Es wird beschrieben, die Dämonen, da haben wir sie wieder, haben die Kühe gefangen. Da ist eine Gottheit gekommen, die Gottheit Indra, und hat das Gefängnis aufgebrochen und die Kühe konnten sich über die Welt verteilen und Leben weitergeben. Also das sind solche Sachen, die da eine Rolle spielen, dieser Kuh, ne?
Für Außenstehende ist das nicht immer leicht zu entschlüsseln.
Man muss vielleicht grundsätzlich sagen, hier diese Weltanschauung geht über die Augen. Und man braucht die Bilder eigentlich zur Darstellung, zur Erläuterung, zur Erklärung, wenn man es versteht. Denn es steht nirgendwo was geschrieben drunter, ne? Sondern das ist eben ein Teil der, naja, der Sozialisation, die die Menschen eigentlich zu Hause erlebt haben. Sie haben eben Bilder gehabt, sie haben Tempel gehabt, haben gelernt in den Familien. Und hier hängt man jetzt wieder Bilder auf mit der Absicht, Leute, guckt mal hin, ich erkläre es euch und so weiter dann auch. Ne?
Ulrich Kroker, der Rentner aus Hamm, fungiert in gewisser Weise als Übersetzer einer religiösen Kultur, die in Hamm, überhaupt in Deutschland, vielen Menschen immer noch fremd ist. Die hier, ausgerechnet in Hamm, aber einen Einblick in diese Welt bekommen können. Denn der Tempel steht allen Interessierten offen. Solange man vor dem Betreten die Schuhe auszieht und kein Leder am Körper trägt.
Inzwischen ist man in Hamm auch ein bisschen stolz auf den berühmten Ort. Und der Sri Kamachi Ampal Tempel ist fester Bestandteil des Lehrplans vieler Schulen der Region geworden.
Ja, wissen Sie, interessiert sind eigentlich am stärksten die Muslime, die mit der Vorstellung hier auch kommen. Zum Beispiel, warum stellen die Hindus ihre Götter wie Menschen dar? Im Koran gibt es keine Bilder in dem Sinn von Gott. Gott hat niemand gesehen, man weiß nicht, wie Gott aussieht. Aber hier werden Bilder gezeigt. Und dann kann man dann eben an der Stelle schon mal also ein bisschen auch deutlich machen, worin die Unterschiede bestehen. Das Wort, das da steht, und das Bild, das da steht. Und das sind unterschiedliche Zugehensweisen zu dem Phänomen Gott halt. Ich meine, man muss natürlich aller Ehrlichkeit halber auch sagen, was man von hier mitnimmt, das ist natürlich auch ein bisschen oberflächlich. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie eine Unterrichtseinheit, was weiß ich, von 8 Stunden haben, dann können Sie eine Weltanschauung, die 5000 Jahre und älter ist, kaum einigermaßen rüberbringen. Sie können bestimmte Erscheinungsformen können Sie ansprechen. Und das ist aber dann schon manchmal schwierig auch zu übersetzen, wenn man so an Seelenvorstellung und alles so etwas denkt. Das ist nicht einfach, das muss man auch deutlich sagen. Aber das wird bei den anderen Weltanschauungen genauso sein. Und dann ist zumindest ein Hinweis, hier leben Menschen, mit denen kommen wir aus und die sprechen auch mit uns und wir sprechen mit ihnen. Das ist doch ein Punkt und die denken etwas anders. Wie denken sie? Und so kann man dann eben auch wirklich ein Stückchen Integrationspolitik machen.
Wenige Wochen später, Ende Mai. Die Sanierungsarbeiten im Sri Kamachi Ampal Tempel sind inzwischen abgeschlossen. Das Innere und Äußere des Tempels erstrahlen in neuer Farbenpracht. Hunderte Menschen feiern an diesem sonnigen Tag Ende Mai den Wiedereinzug der Göttin Kamachi in ihren Schrein. Die Frauen tragen festliche Saris. Tags zuvor konnten die Gläubigen tun, was sonst nur dem Priester vorbehalten ist: den Schrein tatsächlich betreten.
Es ist ja schon ein besonderer Anlass, weil es ja alle 12 Jahre nur stattfindet. Und man hat wirklich dann nur das eine Mal oder alle 12 Jahre die Gelegenheit, auch bei den Göttern, also in den Räumen reinzugehen. Das ist was Besonderes. Also das war der Tag gestern. Da konnte man mit Öl quasi dann die Götter dann irgendwie segnen.
Der Tag auch, wo am meisten die Wünsche, so das, was wir erbeten, erfüllt wird.
Argentika und Katika, Anfang bzw. Ende 30, leben in Bochum. Aufgewachsen sind die beiden Schwestern in Enigaloh.
Ja, also Kindheit.
als Tempel? Ist das eigentlich für uns? Unsere Mama hat uns halt immer von klein aus hierher geholt, hergebracht. Gut. Und ja, deswegen, also für uns ist es halt Kindheit mehr, als dass wir dann sagen, ja.
Genau. Also für mich auch, also und ein Stück ja, Heimat würde ich das jetzt nicht nennen, also diese Frage stelle ich nicht. Aber das gibt einem einen anderen Raum, also dass man einfach die Kultur leben kann und ja.
Man hört an diesem Tag viel Tamil. Die Sprache, die vor allem im indischen Bundesstaat Tamil Nadu und in Sri Lanka gesprochen wird. Obwohl die meisten der Menschen hier längst in Deutschland ihre Heimat gefunden haben oder sogar hier geboren wurden. Wie Abiram, 23 Jahre alt.
Also ich bin selber in Dortmund geboren und bin ganz normal zur Schule gegangen. Meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Mein Vater zum Beispiel mit 14 rübergewandert nach Deutschland. Und meine Mutter genauso, ist auch in Sri Lanka geboren. Und unter anderem haben hier auch meine Eltern geheiratet. Das heißt, die haben da auch nochmal die persönliche Bedeutung. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, ich komme ja ursprünglich aus Sri Lanka, wenn man da vor allen Dingen in Deutschland ist, dann ist es nochmal eine schönere Bedeutung, dass man quasi nochmal zu seinen Wurzeln zurückkehren kann und da auch natürlich ein bisschen die Kultur nochmal erleben kann. Vor allen Dingen als Leute, die halt einen Migrationshintergrund haben, ist es nochmal eine größere Bedeutung für uns, dass man natürlich auch seinen Glauben nochmal ausleben kann, aber auch zusammen andere Leute hier kennenlernen kann und auch sich mal treffen kann.
Durch die Menschenmenge im Inneren des Tempels marschiert eine Gruppe Musiker und veranstaltet einen gewaltigen Lärm. Mit Tawils, Trommeln, die auf beiden Seiten geschlagen werden, und Nadaswarams, oboenartigen Blasinstrumenten, die vor allem in Südindien traditionell bei religiösen Festen zum Einsatz kommen. Den Musikern folgt in einer feierlichen Prozession Priester Arumugam Paskarakurukal.
Zum Schluss übergießt der Priester die Statue der Göttin mit heiligem Wasser, um die Statue mit Shakti, also göttlicher Energie, spirituell aufzuladen. Ab jetzt ist die Kamachi-Statue mehr als nur eine Abbildung, weil sich in ihr die Göttin selbst manifestiert.
Genau, das war ja so, dass quasi dann die göttliche Energie durch die Einweihung dann quasi in die Götterstatue quasi übertragen wird.
Was auf den ersten Blick für Nicht-Hindus fremdartig wirken mag, unterscheidet sich auf den zweiten Blick gar nicht so sehr von anderen, etwa christlichen Traditionen. Wenn etwa orthodoxe Christen sich vor Ikonen verbeugen und damit nicht das physische Bild, sondern die darin vergegenwärtigten Heiligen verehren.
Für diesen besonderen Tag haben sich auch einige Priester aus Sri Lanka, der Heimat von Arumugam Paskarakurukal, auf den weiten Weg nach Hamm begeben, um ihren Kollegen aus Hamm zu unterstützen.
Im Anschluss an die Zeremonie sitzt Arumugam Paskarakurukal im Kreis auf dem Boden des Tempels und spricht durch ein Mikrofon zu seiner Gemeinde.
In seiner Nähe sitzt Shankara, der Sohn des Priesters, der nicht zufällig den Namen des berühmten Religionsgelehrten aus dem frühen 9. Jahrhundert trägt. Der in Deutschland geborene junge Mann hat praktisch seine Kindheit an diesem Ort verbracht.
Also, da ist so viel, ne? Sehr viel Nostalgie. Jedes Tempelfest löst in mir Emotionschaos aus. Also, ich kann das nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich, wenn man das in einem Wort ausdrücken müsste.
Shankara möchte als angehender Priester irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters treten und damit die Familientradition fortsetzen.
Mein Vater hat legt sehr viel Wert darauf, dass es in der Familie bleibt, dass es Tradition zu Tradition geerbt wird. Eins muss ich sagen, mein Vater hat mich nie irgendwie gezwungen oder sonst was, sondern er hat gesagt, mein Sohn, mach, was du möchtest. Ich wäre natürlich glücklich, wenn du das machst. Aber wenn du einen anderen Weg gehst, bin ich natürlich auch hinter dir. Ne? Aber bitte mach das, bevor ich gehe, damit ich weiß, okay, du bist sicher. Und Religion ist ein Glaube und den muss man von sich aus machen. Ne? Das kannst du nicht jemanden aufzwingen. Das kannst du nicht von Generation zu Generation, kannst du es erben. Aber du musst natürlich auch selber dran glauben. Ne?
Was vor rund 4 Jahrzehnten begonnen hat mit der Flucht eines jungen Tamilen aus seiner Heimat Sri Lanka, ist inzwischen aus der religiösen Landschaft der Stadt, Deutschlands, überhaupt Europas nicht mehr wegzudenken.
Ganz Europa und jetzt. Anfang ist es nur hier in Deutschland, aber jetzt ist es in ganz Europa weit.
Hindus, vor allem Tamilen, kehren hier zurück zu ihren Wurzeln. Menschen anderer Religionen lernen hier eine andere Herangehensweise an Spiritualität kennen. Manche, weil sie das im Rahmen ihres Schulunterrichts tun müssen, aber viele auch aus Neugier auf diese fremde Welt.
Man darf nicht die Erwartung haben, im Sri Kamachi Ampal Tempel in Hamm alles zu verstehen, was man sieht und hört. Aber man kann Verständnis entwickeln. Dafür, dass auch andere Weltanschauungen auf ihre eigene Art Sinn suchen. Mit Bildern, Geschichten, Zeremonien und Ritualen.
Also das, was mein Vater immer sagt, ist, jeder ist hier willkommen. Jeder, der diesen Tempel besuchen möchte, der die Göttin besuchen möchte, ist willkommen. Hier gibt es keinen Christ, hier gibt es keinen Muslim, hier gibt es keinen Hinduismus, also separat. Also jeder Mensch darf hier hinkommen und sich ausüben, ausleben.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Benedikt Schulz, Heilige Orte, wo Kamachi wohnt, der Hindu-Tempel von Hamm. Redaktion Christina Maria Purkert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD. Die Sendungen der ARD-Reihe Heilige Orte können Sie auch nachhören in ARD Sounds.